Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 28. Mai 2021, gleich dem 7. Chordot 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran mahnt Außenminister der USA und Britanniens zur Konzentration auf Wiederbelebung von Atomabkommen. US-Finanzministerin: USA werden vorsichtig sein, wie sie Iran-Sanktionen aufheben. Iran: Solange Israel ungeschoren davonkommt, wird die Gewalt in der Region nie enden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran mahnt Außenminister der USA und Britanniens zur Konzentration auf Wiederbelebung von Atomabkommen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat die US-amerikanischen und britischen Außenminister aufgefordert, sich darauf zu konzentrieren, das Atomabkommen wiederzubeleben, anstatt sich selbst und ihre Länder zu diskreditieren. In einem am Donnerstagabend verbreiteten Tweet wies Said Khatibzadeh, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, auf den Besuch der Außenminister der USA und Großbritanniens, Antony Blinken und Dominic Raab, in Israel hin und sagte: Die US-amerikanischen und britischen Außenminister verzerren die Wiener Gespräche, um den geschworenen Feind des Atomabkommens zu besänftigen. Das ist entmutigend. Das blutrünstige israelische Regime, das sie zu befriedigen versuchen, hat sein Mögliches getan, um das Abkommen zu zerstören, sagte Khatibzadeh an die Adresse der beiden Außenminister. Anstatt sich selbst zu diskreditieren, sollten sie sich auf die Wiederbelebung des ursprünglichen Abkommens konzentrieren, das die einzige Lösung auf dem Tisch ist, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums abschließend. Die Außenminister der USA und Großbritanniens haben kürzlich bei einem Treffen mit den israelischen Regierungsvertretern Erklärungen gegen das Atomabkommen und Iran abgegeben. Während seines Besuchs in Israel versuchte Blinken, der das starke Bündnis Washingtons und des israelischen Regimes gegen Iran betonte, den Ball zurück in den Feld Iran zu werfen und Teheran für den aktuellen Stand des Abkommens verantwortlich zu machen. Andererseits traf sich der britische Außenminister Raab, der am Mittwoch nach Israel gereist war, mit dem israelischen Außenminister Gabi Ashkenazi und forderte ein stärkeres Abkommen mit Iran. US-Finanzministerin: USA werden vorsichtig sein, wie sie Iran-Sanktionen aufheben. US-Finanzministerin Janet Yellen erklärte, ihr Land werde vorsichtig sein, wie es beschließt, die Sanktionen gegen Iran aufzuheben, wenn die aktuellen Gespräche in Österreich über die Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens von 2015, JCPOA, Früchte tragen. Yellen machte die Bemerkungen am Donnerstag, als sie im Ausschuss für Aufsicht und Reform im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten Fragen zu Iran und seiner Unterstützung für palästinensische Gruppen beantwortete. Dies geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA und anderer internationaler Medien hervor. Die Äußerungen zeigten, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden Zweifel habe, die Sanktionen aufzuheben, die sein Vorgänger Donald Trump vor mehr als 3 Jahren gegen Iran verhängt hatte, als er sich entschied, das JCPOA aufzugeben. Die Gespräche mit Iran und 6 weiteren Parteien des JCPOA wurden in Wien fortgesetzt, um Teheran und Washington wieder zur Einhaltung des Abkommens zu bringen. Bei indirekten Gesprächen mit den US-Behörden drängten iranische Unterhändler auf eine vollständige Aufhebung der von Trump verhängten Sanktionen, falls Washington wolle, dass Teheran wieder vollständig seine JCPOA-Verpflichtungen aufnimmt. Yellen sagte jedoch, dass die USA entschieden werden, welche Sanktionen sie für angemessen halten, aufzuheben, wenn Iran das Atomabkommen wieder einhält. Wir werden daher sorgfältig prüfen, welche Sanktionserleichterungen angemessen wären, wenn Iran die entsprechenden Schritte unternimmt, sagte sie gemäß den Bemerkungen von Arnie und Sputnik News. In dem IRNA-Bericht heißt es, Yellen habe die Bemerkungen gemacht, als sie die Position der USA zur Unterstützung Irans für die Palästinenser klarstellte, die sich der israelischen Besatzung widersetzten. Iran. Solange Israel ungeschoren davonkommt, wird die Gewalt in der Region nie enden. Die Region Westasien wird laut einem hochrangigen iranischen Diplomaten niemals ein Ende des gegenwärtigen Teufelskreises der Gewalt erleben, solange das israelische Regime seine Gräueltaten ungestraft fortsetzen darf. Ismail Barai Hamaneh, Irans ständiger Botschafter im UN-Büro in Genf, machte diese Äußerungen am Donnerstag auf einer Sondersitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen. Die Sitzung war zusammengekommen, um die schwerwiegende Menschenrechtssituation in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten anzugehen. Die regionalen Unruhen, sagte er, würden brodeln, während die Kriminellen sich aufgrund dieser Straflosigkeit weiterhin der Verantwortung entziehen und die Besetzung Palästinas als Folge von Kompromiss machen oder schweigen fortbesteht. Stattdessen sollten die Ausübung der Rechtspflege und das Drängen des Regimes, sich für seine Verbrechen gegen die Palästinenser zu verantworten, zur dringenden Forderung der internationalen Gemeinschaft werden, stellte der Diplomat fest. Hamaneh sagte, dass die Verbündeten des Regimes, die seine Brutalität unter dem Vorwand zu rechtfertigen versuchen, dass es in der Lage sein sollte, sich selbst zu verteidigen, auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden müssen, dass sie es ermutigen und die Ausübung der Gerechtigkeit behindern. Die Sitzung fand nach wochenlanger israelischer Gewalt gegen palästinensische Gläubige und Demonstranten im besetzten Westjordanland, einschließlich der heiligen Stadt Al-Quds, statt, bei der Dutzende Palästinenser getötet wurden. Israel ist gegen die Wiedereröffnung des US-Konsulats für Palästinenser in Ost-Al-Quds. Der Ministerpräsident und der UN-Botschafter des israelischen Regimes haben sich in getrennten Stellungnahmen gegen die von Washington angekündigte Wiedereröffnung des US-Konsulats im Ostteil von Al-Quds aus Jerusalem ausgesprochen. Laut der Jerusalem Post sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Donnerstag über die Ankündigung der amtierenden US-Regierung, Israel lehne die Wiedereröffnung des US-Konsulats in seiner Hoheit ab. Gilad Erdan, der Botschafter Israels bei den Vereinten Nationen und in den Vereinigten Staaten, lehnte die US-Entscheidung ebenfalls ab und sagte, das Konsulat könne in Abu Dhabi oder Ramallah sein. Er sagte dazu weiter, die Eröffnung der Botschaft der palästinensischen Autonomiebehörde in Ost-Jerusalem widerspreche auch der Politik der USA, die Stadt als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Während seines Besuchs in Israel am Dienstag kündigte US-Außenminister Antony Blinken an, das US-Konsulat werde in Ost-Jerusalem wieder eröffnet, um sich der palästinensischen Angelegenheit zu widmen. Der frühere Präsident Donald Trump verlegte die US-Botschaft während seiner Amtszeit von Tel Aviv in das besetzte Al-Quds, Jerusalem, und verkündigte in einem weiteren Schritt die Schließung des US-Konsulats im Ostteil von Al-Quds. Die Palästinenser müssen nun zur US-Botschaft im besetzten Al-Quds gehen, um ihre Arbeit zu erledigen. Israel hatte den Ostteil von Al-Quds im Jahr 1967 erobert und später annektiert. Dies wird von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt. Der Status der Stadt soll in einem Friedensvertrag zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden. UNO forderte 95 Millionen US-Dollar für Palästinenser. Die Vereinten Nationen haben um 95 Millionen Dollar gefordert, um den Palästinensern in den nächsten 3 Monaten in Gaza und im Westjordanland zu helfen. Die UNO-Koordinatorin für humanitäre Hilfen für die palästinensischen Gebiete, Lynn Herstink, sagte am Donnerstag, die Vereinten Nationen sind dabei, den dringenden Bedarf an Hilfen zu untersuchen und den langwierigen Schaden und die nötigen Mittel für den Ausbau der durch die israelischen Bombardements zerstörten Palästinensergebiete zu bewerten. Herstink fügte hinzu, die Forderung nach 95 Millionen Dollar betreffe sehr dringende Bedürfnisse wie Lebensmittel, Gesundheit, Medizin, medizinische Ausrüstung, schnelle Reparaturen der Infrastruktur und Bargeldunterstützung. Israelische Angriffe auf Gaza, das Töten von Zivilisten und das Anvisieren von zivilen Einrichtungen könnten Kriegsverbrechen sein, sagte Michelle Bachelet, Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, am Donnerstag in einem Bericht über die jüngste Offensive Israels gegen Gaza. Die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte bezeichnete dabei den Gazastreifen als das weltweit größte Gefängnis und sagte, alle Berichte des Menschenrechtsrates über Palästina zeigen eine grobe Verletzung des Völkerrechts durch die Besatzungsbehörden. Israel wird seine Besetzung nicht ohne wirksame internationale Maßnahmen beenden. Die Hohe UNO-Kommissarin für Menschenrechte sprach auch die geplanten Zwangsräumungen im besetzten Al-Quds an und sagte, ich fordere die israelischen Behörden auf, die Vertreibung von Bewohnern von Sheikh Jarrah und anderen Stadtteilen unverzüglich zu stoppen. Bashar al-Assad gewinnt mit überwältigender Mehrheit Präsidentschaftswahlen in Syrien. Die Auszählung der Stimmen für die syrischen Präsidentschaftswahlen endete am Donnerstag, nachdem Millionen Syrer am 26. Mai ihre Stimme abgegeben hatten, um einen der 3 Präsidentschaftskandidaten zum nächsten Staatschef zu wählen. Der Sprecher der syrischen Volksversammlung, Hamouda Sabah, gab das Endergebnis in einer Pressekonferenz bekannt. Assad trat zusammen mit 2 anderen Kandidaten, dem Oppositionsführer Mahmoud Ahmad Marei und dem ehemaligen Abgeordneten und Minister Abdullah Salom Abdullah, an den Wahlen an. Bei einem Sieg erhält jeder Präsident ein 7-jähriges Mandat in Syrien. Mehr als 13 Millionen Syrer von 14 Millionen Wahlbeteiligten stimmten für Assad. Die Menschen füllten die Straßen und Hauptplätze der Großstädte und feierten einen Sieg gegen alle Staaten, die den Wahlen entgegenstanden. Syrer skandierten Slogans zur Unterstützung von Präsident Bashar al-Assad und tanzten, sangen und drückten auf jede erdenkliche Weise ihre Gefühle für ihr Oberhaupt aus. Derzeit besteht die Hauptforderung der Syrer darin, dass Präsident Assad die wirtschaftliche Situation in dem Land verbessert, das unter harten Wirtschaftssanktionen leidet, die einseitig vom Westen und den USA verhängt worden sind. Es war ein historischer Moment in Syrien und die Syrer haben dies auf den Straßen deutlich gemacht. Sie feierten den Sieg über alle Staaten, die den Präsidenten des Landes jahrelang gewaltsam stürzen wollten. Und sie zeigten, dass sie die Eigentümer dieses Landes sind und das Recht haben, die Zukunft ihres Landes zu bestimmen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 25 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Arun Afshar mit dem Titel Raftam ke Raftam. Das heißt, ich gehe endgültig.
رفتم که رفتم خدا حافظ رفیق بغض و آوار رفتم که رفتم نگاهم کن برای آخرین بار رفتم ولی تو به من و خاطراتم را نگهدار. رفتم که رفتم نشد رویای ما باور بگیرم، رفتم عزیزم نشد این قصه بالو پر بگیرم. بعد از من ای کاش تو را هر کس که عاشق شد بمیرد. من غم حرفای تو، همه دنیای تو، حسرتش مانده به قلبم. رنگ چشمای تو، خواب و رویای تو، حسرتش مانده به قلبم. من غم حرفای تو، همه دنیای تو، حسرتش مانده به قلبم. رنگ چشمای تو، خواب و رویای تو، حسرتش مانده به قلبم. ای حسرتش مانده به قلبم. رفتم تو را یادم فراموش، شاید غمت پایان بگیرد. رفتم که رفتم شاید عشقم در دست خودش درمان بگیرد. رفتم تو را یادم فراموش، رفتم ولی دل تنگ بودم. تو با دلم بیره بودی، کاش من دل سنگ بودم. ای کاش من دل سنگ بودم. من غم حرفای تو، همه دنیای تو، حسرتش مانده به قلبم. رنگ چشمای تو، خواب و رویای تو، حسرتش مانده به قلبم. من غم حرفای تو، همه دنیای تو، حسرتش مانده به قلبم. رنگ چشمای تو، خواب و رویای تو، حسرتش مانده به قلبم. ای حسرتش مانده به قلبم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes seien Sie gegrüßt, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge aus unserem Reisejournal. Wie Sie sich erinnern, drehten wir letzte Woche unsere Runden in der Provinz Yazd an der Kavir-Wüste. Heute möchten wir die Stadt Meybut besichtigen. Sie ist das zweitgrößte Handelszentrum von Yazd. Der Großraum Meybut erstreckt sich auf einer Fläche von 1271 Quadratkilometer. Nach der Stadt Yazd besitzt diese Stadt die höchste Bevölkerungsdichte. Die gleichnamige Stadt bildet das Zentrum des Großraums. Die Menschen in Meybut sprechen Persisch mit verschiedenen lokalen Dialekten. Landwirtschaft hat Tradition und zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsaktivitäten der Region. Ein großer Teil der Anbauländer um die Stadt herum besteht aus Granatapfelplantage. Außerhalb der Stadt werden die Anbaufelder mit Weizen, Gemüse, Gersten, Pistazien, Baumwolle und anderen Produkten bebaut. Die wichtigsten Zentren für die Viehzucht in Maybud sind die Dörfer an den Berghängen westlich des Großraums Maybud. Hier befindet sich ebenfalls das Zentrum für die Herstellung von Untersätzen, die sich Silu nennen, handgemachten Tongefäßen, Kacheln und Keramik. Archäologisch gesehen zählt Maybud zu den seltenen Beispielen in Iran. Die traditionelle Städtestruktur hat großen Schaden erlitten, doch noch heute sind zahlreiche Werke aus der alten Stadt, Wege, Organisationen und Ruinen erhalten. Die alten Städtestrukturen sind noch klar zu erkennen. Moscheen, alte Zitadellen, Karawansereien, Kühlräume und Wasserspeicher sind noch recht gut erhaltene Werke in der Stadt. Wir werden nun einen näheren Blick auf einige dieser Bauten werfen. Aus der islamischen Zeit ist die Freitagsmoschee der Stadt Maybud erhalten geblieben. Geografisch gesehen befindet sich die Freitagsmoschee in der Altstadt. Man gelangte durch 4 Haupttore der Stadt auf 4 Hauptwegen zur Freitagsmoschee, wo sich die Wege kreuzten. Die Moscheeanlage ist etwa 3000 Quadratkilometer groß. Sie besteht aus einigen Höfen und der Moschee, die nebeneinander angelegt wurden. Der Hauptteil der Moschee besteht aus dem großen Innenhof, dem Kuppelhaus und der Terrasse und der umliegenden Chabestan, die hauptsächlich im Sommer genutzt werden. Die westlich und östlich gelegenen Badehäuser werden im Winter ebenfalls als Chabestan genutzt. Auf der Moscheeanlage trifft man auf die Imam Hassan Moschee. Das Kuppelhaus ist aus speziellen Kacheln gebaut. Nördlich davon befinden sich die Chabestan und in der nordöstlichen Ecke stößt man auf die Haji Hassan Ali Moschee. Dieser Anlage waren Karawansereis und Wasserspeicher angeschlossen, die heute vollständig nicht mehr vorhanden sind. Das Besondere an der Freitagsmoschee von Maybud liegt darin, dass es verschiedene historische Epochen in sich vereint. Das geht vom Beginn der islamischen Epoche bis zur heutigen Zeit. Da kann man die Moschee als Architekturmuseum der Region bezeichnen. Ein Blick auf die architektonische Entwicklung des Bauwerks lässt die alte Geschichte von Maybud und der Region erkennen. Die ältesten Konstruktionen in der Freitagsmoschee stammen aus einer Moschee aus den Anfängen des Islams. Das älteste Dokument für die historische Identität und Beginn der Urbanisierung in Yazd ist die Zitadelle Nordin Qal'eh. Dieses Bauwerk zählt zu den ältesten Lehmbauwerken Irans und zu den wichtigsten historischen vorislamischen Bauwerken. Archäologische Forschungen datieren das Bauwerk auf das 3. Jahrtausend vor Christus. Nordin Qal'eh befindet sich auf den höchsten Lehmhügel der Stadt, also auf etwa 25 Meter Höhe. Es erstreckt sich auf einer Fläche von 4 Hektar. Von dort aus beherrscht man die gesamte Stadt. Ein Labyrinth von Steinwänden und einige kleinere Wälle und Wachtürme trennen die Zitadelle von ihren umliegenden Bauwerken. In allen Wällen, Türmen und Befestigung sind Pfeiler sowie Schächte eingebaut worden, die auf den Verteidigungscharakter schließen lassen. Denn das Gebäude wurde mal als Regierungssitz und mal als Schutz genutzt.
Die Shah Abbasi Karawanserei in Maybod wurde scheinbar auf eine ältere Karawanserei errichtet. Sie ist im Stil der Safaviden gebaut worden und zählt als eine der vollständigsten Exemplare dieser Bauwerke. Der Stil ist der berühmte vierte Rassenstil. Ziegeln bilden das eigentliche Baumaterial, die Anlegung der Räume, die Ausstattung und Sicherheit, die ständige Wasserversorgung und die hygienischen Bedingungen haben das Gebäude zum einzigartigen Werk in der Region emporgehoben. Das Gebäude besteht aus äußeren Terrassen, Eingangshalle, Zentralhof, Raum mit Bassin, vier anmutige Hallen bzw. Vestibüls und die überdachten Räume in den östlichen und westlichen Sälen. Insgesamt umfasst es 100 Terrassen, Zimmer und Herde für den Gebrauch der Reisenden. Die Organisation für Kulturerbe in Maybod und die Bibliothek des Dokumentararchivs sind in Teilen der Karawanserei eingezogen. Im östlich gelangenen Saal wurde das Museum für historische Ziele und Ersätze aus Maybod, im westlichen Saal ein Café und ein traditionelles Restaurant eingerichtet. Der alte Wasserspeicherkeller befindet sich direkt gegenüber dem Eingang der Karawanserei. Die Anlage findet mit Hilfe seiner speziellen Architektur eine besondere Harmonie. Der Bau des Wasserspeichers geht laut einer Schrifttafel auf das 11. Jahrhundert im Mondkalender zurück. Die humanitären Absichten der Architekten und Erbauer des Wasserspeichers, um Reisende mit dem kühlenden Nass zu versorgen, ist genau zu erkennen. Die Architektur des Bauwerks ist den topografischen Gegebenheiten genau angepasst, sodass Speicher und die Treppe hinunter zu ihr optimal angelegt wurden. Müde Reisende brauchten nur wenige Treppen hinabsteigen, um zum Wasserspeicher zu gelangen. Der Wasserspeicher Keller wird heute noch als brauchbarer Speicher für Trinkwasser genutzt. Die Stallungen von Maybod sind von hoher Sehenswürdigkeit. Sie wurden zur Zeit der Katharen gebaut. Hier befand sich auch ein wichtiges Postzentrum, das auf der historischen Route Ray Kerman und neben der Karawanserei gebaut wurde. Das Gebäude des Postzentrums war von hoher Bedeutung, da dort wichtige Botschaften und Regierungspakete abgegeben wurde. So hat man das Gebäude als eine Zitadelle gebaut, damit eine Verteidigung auch möglich ist. Die Bedeutung ist aus den Wachtürmen, den hohen Wällen, den Bewachungsluken, den Schießscharten und der allgemein günstig gelegenen Lage zu ersehen. Das Postzentrum und die Stallungen umfassen ein freies und zwei überdachte Gelände sowie Räume, die dem Verwalter des Postamtes, den Boten und Wächtern sowie den Pferden vorbehalten sind. Das Ziegelgebäude wurde dann dem Hauptpostamt der Provinz Yazd überlassen, das dort das Postmuseum einrichtete. Der Kühlraum von Maybod entstand ebenfalls während der Katharen-Dynastie. Er zählt zu den wenigen Kühlräumen, die in Yazd erhalten geblieben sind. Wie auch in anderen Wüstenregionen wurde der Kühlraum von Maybod aus Lehm und Ziegeln gebaut. Die Architektur richtet sich nach den klimatischen Bedingungen dieser Region. Die schattenspendenden Wälle, der Eisbassin, der Speicher des Kühlraums und die Kuppen sind die Hauptteile des großen und nützlichen Bauwerks. Die Wälle am südlichen, östlichen und westlichen Flügel sorgten im Winter für ausreichend Schatten im nördlichen Teil. In kalten Wintern Winternächten ließ man Wasser in den großen und nicht allzu tiefen Bassin, was einige Nächte hintereinander geschah, große Eisblöcke entstanden, die dann zerkleinert und im Speicher unter der Kuppel gelagert wurden. Die Kuppel ist aus Lehmziegeln gebaut. Wie eine Thermosflasche hielt die Kuppel die Räume kühl. Reisende und Einheimische hatten ihren erfrischenden Nutzen davon. Unsere Zeit ist vorüber und uns bleibt für heute nur noch der Abschied. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Vatan, auf Deutsch Vaterland.
Ey Vatan, ey Mader Tarikhsaz, ey Mara war Khaket o Ruye Niyaz, ey Kavir to Behesht Jan man. عشق جاویدان من ایران من ای ز تو هستی گرفته ریشم نیست جز اندیشت اندیشم آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری ضحاک‌کش خود که دشمن افکنی ناپاکش رخشی و رستم برو پادر رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب مرزداران دلیرت جان به کف سرفرازان سپاهت صف به صف خون به دل کردن دشت و نهر را بازگرداندند خرم شهر را ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاکت و ناموس من ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مباد زنده در این بوم و بر یک تن مباد وطن یعنی همه آب و همه خاک وطن یعنی همه عشق و همه پاک به گاه شیر خاری گاه واره به دور درد پیری عین چاره وطن یعنی پدر مادر نیاکان به خون و خاک بستن عهد و پیمان وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سرانجام و همیشه سپی
بخره و دریا و هامون آرش زاینده رو در بند کارون وطن یعنی سرای ترک با پاس وطن یعنی خلیج تا ابد باز وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دستستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرم در گرما به یفین وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی ایران وطن یعنی رهایی ز آتش و خون خروش کاوه و خشم فریدون وطن یعنی زبان حال سیمرغ حدیث یاد سال و بال سیمرغ سپاه جان به خوزستان کشیدن شهادت را به جان ارزان خریدن نماز خون به خونین شهر خواندن مهاجم را به خرم شهر راندن وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی غبار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی ایران ایران
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familien. Weiterhin guten Empfang.
In unserem Beitrag Gesunde Familien möchten wir uns ab heute näher mit den Problemen der Reifezeit befassen. Die Reifezeit ist einer der wichtigsten Abschnitte im Leben des Menschen. In dieser Zeit erfährt der Heranwachsende körperliche und seelische Veränderungen und wird von ihnen beeinflusst. Diese Veränderungen können auch eine totale Änderung in seinem Persönlichkeitsbild und seiner Art hervorrufen. Die Kenntnisse über die wichtigen Aspekte der Reifezeit hinsichtlich Seele, Geist, Körper und Charakter helfen dem Heranwachsenden und den Menschen in seiner Umgebung, den körperlichen und seelischen Veränderungen richtig zu begegnen. Durch solche Kenntnisse kann den in diesem Alter möglich Verhaltensstörungen vorgebeugt werden. Die Reifezeit ist eine der kritischsten Abschnitte im Leben des Menschen. Sie beginnt mit 12 und ist mit circa 18 abgeschlossen. Beim Übergang vom Kind zum Erwachsenen gerät oftmals vieles aus dem Gleichgewicht. In der Pubertät gilt der Heranwachsende nicht mehr als Kind, aber richtig erwachsen ist er auch noch nicht, sondern diese Zeit ist eine Übergangsphase. Dabei werden gegensätzliche Erwartungen an ihn gestellt. Wenn er etwas Naives oder Kindliches tut, dann wirft man ihm vor, dass er schon groß geworden ist und dies nicht mehr tun sollte. Und wenn er gerne zu den Erwachsenen gezählt werden will, wird er wieder den Kindern zugeordnet. Die Reifezeit hat schon in der Vergangenheit alle, die sich mit Fragen der Lehre und Erziehung auseinandersetzen, geistig beschäftigt. Platon hat sie als Zeit bezeichnet, in der die Gefühle das Denken beherrschen. Stanley Hall, der sich auf psychologische Fragen der Pubertätszeit spezialisiert hat, sieht in dieser Zeit eine Sturmzeit, in der sich eine plötzliche Evolution ereignet. Der deutsche Soziologe und Psychologe Kurt Lewin ist der Überzeugung, das Kind und der Erwachsene übernehmen jeder die Last der Kindheit bzw. des Erwachsenseins. Aber ein Heranwachsender ist gezwungen, sich beide Lasten aufzuladen, weil er zu beiden Zeitabschnitten gehört. Ein Halbwüchsiger will sich in seiner Art ändern und im Gegensatz zu vorher nicht mehr akzeptieren, was die Erwachsenen sagen. Er wird sensibler hinsichtlich der Ereignisse und Fragen in seiner Umgebung. Immer mehr dringt er in die Welt in seinem Innern vor. Dabei entdeckt er die eigene Fähigkeit zu denken und etwas zu begründen. Diese Entwicklung geht mit seelisch-geistigen Reaktionen einher. Die Eltern merken, dass das Kind, das gestern noch gehorchte, sich völlig verändert hat. Manchmal zieht sich der Heranwachsende zurück und manchmal will er die anderen auf sich aufmerksam machen und sei es durch ein bewusst herausforderndes Verhalten. Eine Frage, die der heranwachsende junge Mensch sich stellt, ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Dies ist eine Frage, die seit Jahrhunderten das menschliche Denken beschäftigt. Diese Frage kann dem Heranwachsenden helfen, sein Wesen in diesem Reifeabschnitt zu erkennen. Der deutsche Psychologe Erikson sagt, das Wesen des Menschen nimmt in der Reifezeit Formen an. In dieser Zeit stellt sich der Heranwachsende Fragen, zum Beispiel die Frage, wer bin ich, wohin gehe ich, was ist mein Ziel? Die Art, wie diese Fragen beantwortet werden, beeinflusst die Entfaltung der Identität des Heranwachsenden. Wenn er auf diese Fragen geeignet antworten kann, verspürt er innere Ruhe. Wenn nicht, wird er beunruhigt. In der Reifezeit ist die Identitätsfindung hochaktuell. Der Heranwachsende wechselt auf der Suche nach einer festen Identität von einem Tag auf den anderen die Richtung. In der Reifezeit erlebt der Mensch eine Summe von Änderungen in Hinsicht auf Kenntnisse, Seelenleben und Gefühle. Für ihn ist es wichtig, was die anderen von ihm denken.
Der Heranwachsende versucht zu erreichen, dass das Bild, das er sich von sich selber macht, mit dem Bild, das die anderen sich von ihm machen, übereinstimmt. Es kommt vor, dass der Heranwachsende keine Vorstellung von seiner Identität besitzt, weil die anderen ihn alleine gelassen haben. Natürlich hängt die Identitätsfindung auch von seinem Erkenntnisvermögen ab. Insgesamt lässt sich sagen, dass nicht allen Heranwachsenden die Selbstfindung gelingt. Verschiedene Dinge spielen für die Selbstfindung eine Rolle, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen Eltern und Kind, kulturelle Fragen und Änderungen in der Gesellschaft. In unkomplexen Gesellschaften, in denen sich Änderungen langsam vollziehen, ist die Identitätsfindung relativ einfach. Nicht so aber in komplexen Gesellschaften, in denen gesellschaftliche Änderungen kurz aufeinander erfolgen. Die Identitätsfindung kann dort ein langwieriger Prozess sein, weil der heranreifende Mensch sich vielen verschiedenen Verhaltens- und Denkmodellen gegenüber sieht und es nicht leicht hat, unter ihnen auszuwählen. Auch die Entfaltung von Erkenntnis und Vernunft sind typische Merkmale der Reifezeit. Jean Piaget, der bekannte Schweizer Psychologe, sagte, dass das Kind auf sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeiten beschränkt bleibt, aber der heranreifende Jugendliche zu außerordentlicher Geisteskraft gelangt, welche ihn von den äußeren Realitäten befreit und auf die innere geistige Welt aufmerksam macht. Psychologen sehen in der Reifezeit den Beginn des abstrakten Denkens. Der Jugendliche verspürt große geistige Kraft. Er kann logische Zusammenhänge erkennen und vermag aufgrund von Wissen zu argumentieren. Seine Fähigkeiten und Stärken werden deutlicher. Die kindliche Naivität verfliegt. Er nimmt Neubewertungen und Einschätzungen vor, um alles in seine neue Denkordnung einzuordnen. Oft zweifelt er daher gewohnte Dinge an und übt sogar an der Denkweise seiner Eltern Kritik. Der Heranwachsende möchte selbstständig denken. Möglicherweise zweifelt er auch an seinen bisherigen Überzeugungen, aber er verwirft sie nicht unbedingt, sondern rekonstruiert sie aufgrund von logischen Argumenten. Deshalb sollen Eltern und Erzieher nicht wegen der Skepsis ihrer Zöglinge besorgt sein, sondern ihnen helfen, zu einer festen Überzeugung zu gelangen. Skepsis ist kein guter Ankerplatz, aber ein guter Übergang für die Erreichung der Wahrheit. Der Heranwachsende will auf sich aufmerksam machen und sich und seine Fähigkeiten zeigen. Das bereitet ihm die größte Freude und er lässt nichts dafür ungetan. Auch ist er geneigt, seine Übereinstimmung mit der Gemeinschaft zu erzielen. Ein Versagen in diesen Dingen macht ihn niedergeschlagen. Deshalb sagt der Psychologe Dr. Richard Harris, Heranwachsende und Jugendliche sind selbstständig und wir müssen ihnen ein eigenes Selbst zugestehen. In der Reifezeit legt der Mensch mehr als zu jeder anderen Zeit Wert darauf, dass er beachtet wird und hat das heftige Bedürfnis, als Freund oder Mitbeteiligter zu gelten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.